Ja, herzlich willkommen zum Live-Media-Update für Samstag, den 2. Juli 2022. Heute wieder mit den aktuellen News rund um das politische Geschehen in den Vereinigten Staaten und weltweit. Und wir beginnen erneut mit dem Fall der Sexualstraftäterin Ghislaine Maxwell. Diese wurde, wie im letzten US-Bericht angekündigt, vor 4 Tagen zu insgesamt 20 Jahren Haft verurteilt. Dies mag wie eine lange Haftstrafe erscheinen, doch angesichts der Schwere ihrer Verbrechen, Handel und Missbrauch minderjähriger Mädchen und der Tatsache, dass ihr anfangs bis zu 60 Jahre Haft drohten, erscheint das Urteil doch relativ mild. Bei guter Führung ist die 60-Jährige mit 70 bis 75 Jahren wieder auf freiem Fuß und kann die letzten Lebensjahre außerhalb des Gefängnisses verbringen. Was hat zu dieser Strafmilderung geführt? Immerhin wurde sie doch Anfang des Jahres in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Nun, ich erinnere daran, dass bereits Ende Dezember 2021 Insider-Informationen an die Presse gedrungen sind, dass Maxwell einen Deal mit den Ermittlern ins Auge fasst, um ihr eigenes Strafmaß zu senken. Vor einer Woche machte sie dann plötzlich kryptische Bemerkungen zur Clinton Foundation und wurde einen Tag später unter Suizidbeobachtung gestellt, genauso wie Jeffrey Epstein vor seinem plötzlichen Ableben, und das, obwohl ihr Anwalt beteuert, sie sei in keinster Weise suizidgefährdet. Hat sie womöglich im Hintergrund über das Epstein-Netzwerk inklusive der Clintons ausgepackt und wurde danach sofort mit der Suizidbeobachtung bedroht? Nun warten wir mal ab, was sich in diesem Fall noch tut. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Was die demokratische Strippenzieherin Hillary Clinton betrifft, so gerät diese gerade sichtlich in Panik, weil ihnen offenbar die Kontrolle über den obersten Gerichtshof entgleitet. Sie echauffierte sich bei einem CBS-Interview über die blinden demokratischen Senatoren, welche den 3 von Trump nominierten Kandidaten für den obersten Gerichtshof in dessen Amtszeit zugestimmt hätten. Damit wäre laut ihr das Desaster besiegelt worden, welches sich gerade vor unser aller Augen entfalte. Ja, und tatsächlich entwickelt sich die konservative Mehrheit der 9 Supreme Court Richter aktuell zum größten Problem, mit dem die Demokraten seit Bidens Amtsantritt zu kämpfen haben. Es scheint beinahe so, als seien die Trump-Richter bis vor wenigen Tagen vollkommen unter dem Radar geflogen, was sie nun, je näher wir den Zwischenwahlen kommen, durch ein historisches Urteil nach dem anderen wettmachen. CNN-Titel dazu: Die Kraft des Rechtsrucks des obersten Gerichtshofes hat gerade das gesamte Land erschüttert. Doch gehen wir das Ganze mal chronologisch durch. Am 23. Juni, vor etwas mehr als einer Woche, kippte der oberste Gerichtshof mit einer 6:3 Mehrheit ein neues Gesetz des Bundesstaates New York, mit dem das Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit eingeschränkt werden sollte. Laut den konservativen Richtern sei das Gesetz verfassungswidrig und verstoße gegen das sogenannte Second Amendment, den zweiten Verfassungszusatz, beziehungsweise das Recht, sämtliche Waffen besitzen und tragen zu dürfen. Das ist deshalb so brisant, weil zahlreiche demokratisch regierte Bundesstaaten nach der Schulschießerei in Uvalde, Texas, ihre Waffengesetze verschärfen und weite Teile der US-Bevölkerung entwaffnen wollten. New York hat dabei eigentlich nur den ersten Schritt gemacht und wurde sofort vom obersten Gerichtshof in die Schranken gewiesen, was wiederum ein starkes Signal an alle anderen Bundesstaaten ist, dass sie das Gleiche gar nicht erst zu versuchen brauchen. Das war natürlich ein erster schwerer Schlag für die Agenda der Demokraten, und doch war es gerade erst der seichte Anfang. Einen Tag später folgte dann nämlich das historische Urteil zum landesweiten Abtreibungsrecht, welches ebenfalls vom obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten gekippt wurde, womit die fragwürdige Abtreibungspraxis in zahlreichen Bundesstaaten verboten werden kann. Wer wissen möchte, warum dies die Demokraten beinahe in den Wahnsinn getrieben hat, der sollte sich meinen vorletzten Bericht ansehen. Ja, wiederum 3 Tage später kündigte der von Bush Senior nominierte konservative Richter Clarence Thomas an, dass er in Kürze ein Gesetz aus dem Jahre 1964 kippen lassen werde, welches die Mainstream-Medien vor Verleumdungsklagen schützt. Ohne diesen rechtlichen Schutz dürfte es den Medien deutlich schwerer fallen, ihre Hexenjagd gegen Regierungskritiker und konservative Politiker fortzusetzen. Erstaunlich, dass vor allem die demokratische Seite mit Hass- und Schimpftiraden gegen Clarence Thomas reagiert hat. Ist es etwa nicht in ihrem Interesse, für mehr Wahrheit in der Presse zu sorgen? Profitieren sie gar von den Lügen? Noch am gleichen Tag kippte übrigens der oberste Gerichtshof des Bundesstaates New York ein Gesetz, welches es illegal eingereisten Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung in den USA ermöglicht, wählen zu gehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Illegal eingereiste Migranten werden in New York nicht etwa verhaftet und abgeschoben, so wie es das Gesetz eigentlich vorschreibt. Nein, die demokratische Regierung des Bundesstaates hat ihnen vielmehr das Recht eingeräumt, wählen zu gehen, da diese Migranten mehrheitlich für die Demokraten stimmen. Zum Glück haben die Richter dem nun einen Riegel vorgeschoben. Doch auch nach diesen Urteilen wurde den Demokraten kaum Zeit gelassen, sich von den Rückschlägen zu erholen. Vor 2 Tagen schränkte der oberste Gerichtshof mit einer 6-3 Entscheidung die Rechte der wichtigsten US-amerikanischen Klimaschutzbehörde EPA ein, die ab sofort nicht mehr regulieren darf, wie viel CO2 Stromkraftwerke und andere Unternehmen ausstoßen dürfen. Damit scheitert eigentlich so gut wie alles, was die Demokraten mit ihrem bisherigen Kampf gegen den Klimawandel erreicht haben, was das Fass nun zum Überlaufen bringt. Klimaaktivisten protestieren vor den Mauern des obersten Gerichtshofes und CNN titelte: Die konservative Mehrheit des Supreme Court ist eine Gefahr für die gesamte Welt. Ja, doch auch das war noch nicht das Ende des juristischen Paukenschlags. Vor 2 Tagen kündigten die Richter an, dass sie sich als nächstes den Fall Moore vs. Harper vornehmen werden, bei dem es um die landesweiten Wahlgesetze geht. Der Kläger fordert, dass allein die Legislative der einzelnen Bundesstaaten, also die Abgeordneten im Kongress der einzelnen Bundesstaaten, über die Wahlgesetze ihres Bundesstaates entscheiden dürfen und weder die Regierung in Washington DC noch die Gouverneure oder Außenminister der Bundesstaaten dabei mitentscheiden können. Das würde den landesweiten Wahlbetrug, der vermutlich seit Jahrzehnten betrieben wird, ein für alle Mal beenden, da es keine zentrale Macht und Kontrolle mehr über die Wahlgesetze gäbe, die korrumpiert werden kann. Und die Panik der Demokraten erreicht ein neues Maximum. Hillary Clinton schreibt auf Twitter: Die Entscheidung des obersten Gerichtshofes, sich dieses Falles anzunehmen, welcher den Abgeordneten der Bundesstaaten die absolute Macht über ihre Wahlen geben würde, ist die größte Gefahr für unsere Demokratie seit dem 6. Januar 2021. Ja, die größte Gefahr für eure Demokratie oder dem, was ihr daraus gemacht habt. Innerhalb von nur einer Woche haben die konservativen Richter des obersten Gerichtshofes die Grundpfeiler der demokratischen Agenda weggerissen. Die Verschärfung der Waffengesetze, die Abtreibungsgesetze, den Schutz der von ihnen kontrollierten Mainstream-Medien, das Recht illegaler Migranten wählen zu dürfen, die Klimaschutzagenda und die Möglichkeit des landesweiten Wahlbetruges. Kein Wunder also, dass die Spannungen langsam hochkochen. Zuerst versammelten sich die linksgerichteten Demonstranten vor dem obersten Gerichtshof, doch mittlerweile, da die Privatadressen der Richter geleakt worden sind, versammeln sich die Aktivisten direkt vor ihren Häusern, wie hier zuletzt vor dem Haus der Trump-Ära-Richterin Amy Coney Barrett. Sogar offene Beleidigungen werden gerufen, und das nicht nur von den Aktivistengruppen. Nein, vor 4 Tagen beleidigte die demokratische Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfoot, den schwarzen Richter Clarence Thomas auf der Bühne eines LGBTQ-Events. Es ist bemerkenswert, dass die Demokraten ihre Wut vor allem auf den einzigen schwarzen Richter projizieren, der in ihren Augen ein Verräter gegenüber der schwarzen Bevölkerung ist. Nach dem Motto, ein Schwarzer darf nur die Demokraten unterstützen, womit man ihm oder ihr das Recht auf eine freie politische Entscheidung abspricht. Auch Joe Biden hat diese Denkweise schon oft genug unter Beweis gestellt.
Well, it's a long way until November. We got more questions.
You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black.
Wenn du nicht weißt, ob du für Trump oder mich stimmen sollst, dann bist du nicht schwarz, sagt er zu einem schwarzen Moderator. Ja, und das führt dann dazu, dass 30.000 wütende Linke einen schwarzen Richter auf Twitter als Uncle Clarence beleidigen, eine Bezeichnung mit tatsächlich rassistischer Vorgeschichte aus der Zeit der Sklaverei. Twitter hat das Ganze natürlich nicht eingeschränkt, aber wehe, jemand schreibt etwas zu Hunter Bidens Laptop. Manche Nutzer gehen sogar noch weiter. Auf TikTok wurden die Adressen der Richter zusammen mit einer Anleitung für den Bau von Bomben gepostet. Die Stimmung kocht hoch und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass die Polizei in Akron, Ohio, ausgerechnet jetzt einen unbewaffneten schwarzen Mann mit 60 Schüssen niederstrecken musste. Dieser Fall ruft ähnlich wie bei George Floyd vor der Wahl 2020 wieder die Black Lives Matter Bewegung auf den Plan. In Ohio gab es erste Proteste.
Black Lives Matter!
Protesters took to the streets to demand answers.
Why would y'all do this? That's all I want to know. That's all we want to know. Why?
Justice for Jalen.
Protesters asking for accountability and transparency.
Schwenken die Demokraten jetzt, da ihnen die Macht vom obersten Gerichtshof genommen wird, wieder auf Chaos und Gewalt um? Es sieht zumindest ganz danach aus. Schaut man allerdings auf die Zahlen, erkennt man, dass ihnen das wenig bringen wird. Die Zustimmungsrate der Biden-Administration und Demokraten rauscht weiter in den Keller, da die Bevölkerungsmehrheit ihren radikalen Kurs ablehnt und sich Frieden und Sicherheit wünscht. Biden repräsentiert genau das Gegenteil, was er beim kürzlich abgehaltenen NATO-Gipfel erneut unter Beweis stellte. Obwohl ein Friedensvertrag zur Beendigung des Ukraine-Krieges eigentlich schon in greifbarer Nähe ist, verkündete Biden, dass der Krieg niemals mit einer Niederlage der Ukraine enden dürfe und man eben so lange wie nötig Waffen und Geld in die Ukraine pumpen müsse. So entsendete er auch gleich ein weiteres Waffenpaket im Wert von 800 Millionen Dollar. Gleichzeitig wies er die US-Bevölkerung zurecht, dass sie sich nicht so lautstark über die unbezahlbaren Benzinpreise beschweren sollen. Diese seien ohnehin nur Putins Schuld.
The reason why gas prices are up is because of Russia. Russia, Russia, Russia. The reason why the food crisis exists is because of Russia.
Ja, die Bidens tanzen einem zunehmend wütenden Löwen auf der Nase herum und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie von seiner Pranke zermalmt werden. So hat die New York Post nämlich weitere E-Mails von Hunter Bidens Laptop veröffentlicht, die beweisen, dass sich der Präsidentensohn zu Joe Bidens Zeit als Vizepräsident unter der Obama-Administration mehrfach mit vier Putin nahestehenden russischen Oligarchen getroffen hat, um Geschäfte zu machen. Einer dieser Oligarchen wird mittlerweile in Russland wegen Mordes gesucht. Angesichts der aktuellen Krise sieht das natürlich nicht allzu gut aus. Zudem liegen uns nun tatsächlich Kreditkartenabrechnungen vor, die beweisen, dass Joe Biden regelmäßig für Hunters russische Prostituierte bezahlt hat. Jene Prostituierte, die dann laut Hunter Biden selbst seinen Laptop mit vertraulichen Informationen gestohlen haben. Stellt das kein Risiko für die nationale Sicherheit dar, dem man mal auf den Grund gehen sollte? Wie lange haben sie eine Verbindung zwischen Trump und dem Kreml gesucht? Hier bekommen wir eine Biden-Russland-Verbindung auf dem Silbertablett serviert und kein einziger Demokrat verliert auch nur ein Wort darüber. Und es ist ja nicht nur Russland. Die New York Post hat zudem eine Audionachricht von Joe an Hunter Biden veröffentlicht, die beweist, dass er von den kriminellen Geschäften seines Sohnes in China wusste. So bat Joe Biden seinen Sohn um ein Telefonat, da er aus der New York Times erfahren habe, dass jener chinesische Öltaikun, mit dem Hunter Biden Geschäfte gemacht hat, wegen Wirtschaftsverbrechen verhaftet wurde. Ich glaube, du kommst aus der Sache raus, sagt er, scheinbar wohl wissend, dass die Geschäfte seines Sohnes nicht legal waren.
Just wanted to talk to you. I thought the article, at least the thing on online, it's going to be printed tomorrow in the Times, was good. I think it's clear. And if you get a chance, give me a call. I love you.
Der Druck auf die Biden-Administration nimmt stetig zu und den Demokraten gehen langsam die Pfeile im Köcher aus, die sie noch in Richtung der Republikaner feuern können. Einer dieser letzten Pfeile ist die Anhörung zum 6. Januar, dem Kapitolsturm. Dabei haben die Demokraten ihre Starzeugin Cassidy Hutchinson, eine ehemalige Mitarbeiterin von Trumps Stabschef Mark Meadows, in den Kongress geladen. Dort beschrieb sie ihre Erfahrungen mit Trump am 6. Januar 2021. Dieser habe laut ihr vor Wut regelrecht um sich geschlagen, einen Teller mit Essen an die Wand geworfen und nach seiner Rede vor den Demonstranten seine Secret Service Agenten bedroht, da diese ihn nicht zum Kapitol fahren wollten, in der Präsidentenlimo nach dem Lenkrad gegriffen und versucht, selbst zum Kapitol zu steuern. Verschiedene Körpersprache-Experten haben bereits herausgearbeitet, dass allein schon ihre Gestik und Mimik verraten, dass sie nicht die Wahrheit erzählt. Doch auch Details wie die Tatsache, dass die Fahrerkabine in der Präsidentenlimo The Beast durch Panzerglas vom Präsidenten getrennt ist, macht ihre Geschichte etwas unglaubwürdig. Ihre Lügen und Übertreibungen sind derart offensichtlich, dass bereits spekuliert wird, dass die Republikaner den Demokraten eine Falle gestellt haben, um den January 6-Ausschuss in ein schlechtes Licht zu rücken. Immerhin hat Cassidy Hutchinson für Trumps Stabschef gearbeitet und sich 2021 nach dem 6. Januar sogar direkt beim Mar-a-Lago, Trumps Anwesen in Florida, beworben. Haben sie Hutchinson eingeschleust und den verzweifelten Demokraten Lügen untergejubelt, die sie nun feinsäuberlich zerlegen können, um zu beweisen, dass auch das nur eine weitere Hexenjagd gegen Trump ist? Denn in Wirklichkeit war der Kapitolsturm das Ergebnis einer gestohlenen Wahl, die gerade mehr und mehr ans Licht kommt. Ja, in der Haut der Demokraten möchte man gerade nicht stecken. Ihre gesamte politische Agenda wird vom obersten Gerichtshof zerschlagen. Ihr Versuch, ihre Wähler zu radikalisieren und auf die Straßen zu treiben, entpuppt sich als Rohrkrepierer. Die kriminellen Machenschaften ihrer Präsidentenfamilie werden aufgedeckt. Die January 6-Anhörungen, mit denen sie alles wieder auf Trump schieben wollten, scheitern. Und ihr landesweiter Wahlbetrug wird jeden Tag ein Stückchen mehr ausgegraben. Obamas Berater David Axelrod fasste es bei einem CNN-Interview eigentlich ganz gut zusammen.
I mean, this is the lot that Biden finds himself in. There is this sense that things are kind of out of control and he's not in command.
Da ist dieses Gefühl, dass alles außer Kontrolle gerät und Biden gar keine Macht mehr hat. Ja, sie erkennen die Lage, in der sie sich befinden. Langsam dringt es zu ihnen durch. Die Zeit der Lügen und Manipulationen ist vorbei. Die Zeit der Abrechnung und des Wiederaufbaus ist gerade angebrochen. Ja, danke an alle, die auch zu diesem Bericht wieder eingeschaltet haben. Es freut mich jedes Mal aufs Neue zu sehen, dass euch die Berichte gefallen und vielleicht sogar etwas Hoffnung in der aktuellen Zeit geben können. Dafür lohnt sich aus meiner Sicht jeder Tag Arbeit, den ich in dieses Projekt stecke. Ich möchte vor allem auch all jenen danken, die meine Arbeit durch eine freiwillige Wertschätzung unterstützen. Mein Traum ist es, diesen Kanal auch weiterhin hauptberuflich als freier Journalist betreiben zu können, und eure Unterstützung macht diesen Weg möglich. Falls euch meine Arbeit gefällt und ihr einen freiwilligen Betrag senden möchtet, dann findet ihr einen PayPal-Spendenlink direkt unter diesem Video. Mich würde es freuen, wenn ihr auch zum nächsten Bericht wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ciao.